Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Gleich zu Beginn der Pandemie, also vor gut einem Jahr, als diese ganzen Hygieneregeln noch neu waren, da kursierte dieser sehr schlechte Witz. Verzeihung, sagt der Chef beim Bewerbungsgespräch, in Ihrem Lebenslauf fehlt das Jahr 2020. Was haben Sie denn da gemacht? Antwort: Hände gewaschen. Darüber können Kulturschaffende meist nicht so richtig lachen, denn die haben ja nun viele Ausfälle gehabt in diesem Jahr. Aber was die Journalistin Caroline Ehmke 2020 gemacht hat, das erfahren wir nun zumindest zum Teil von ihr selbst aus ihrem neuen Buch Journal, Tagebuch in Zeiten der Pandemie. Guten Morgen, Frau Ehmke.
Guten Morgen.
Ein Buch geschrieben ist ja gar nicht mal so schlecht. Man könnte sagen, für Sie war es ein durchaus produktives Jahr, oder?
Ja, Sie sagen das so salopp. Also tatsächlich fühlt sich das so an, muss ich zugeben. Also ich freue mich besonders, dass aus diesem, ja, für uns alle doch schweren, intensiven, anstrengenden Jahr dann ein Buch dabei herausgekommen ist und hoffe auch, dass es eben nicht nur meine Erfahrungen beschreibt oder reflektiert, sondern hoffentlich eben auch für andere nochmal nachdenklich stimmt oder berührt oder auch vielleicht zum Lachen bringt an manchen Stellen.
Bei mir stimmt alles, was Sie gesagt haben. Ich habe beim Lesen vor allen Dingen aber auch ein ziemlich schlechtes Gewissen bekommen, denn während ich sämtliche neue Serien gebingewatcht habe zwischen den Talkshows, schauen Sie Theater online, Sie hören Mozart, Sie gehen mit Maler im Ohr joggen, Sie lernen Türkisch. Aber eins haben wir dann doch gemeinsam, wir haben Stunden verbracht mit den Rezepten von Jotam Ottolenghi.
Ja, also nur damit Sie sich beruhigen, die spätere Hälfte des Jahres war dann auch bei mir auch Binge-Watching. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt die ganze Zeit nur Proust lesen würde und Maler hören, aber, ja, ich glaube natürlich.
Und Rosenharissa einkaufen.
Ja, also natürlich haben wir, glaube ich, alle so eine, ja, vielleicht eine Wellenbewegung auch durch erlebt. Also, dass man am Anfang in diesen ersten Wochen, die ja für uns alles neu waren, in der man tatsächlich auch sich an den Schock einer solchen Krise erstmal gewöhnen musste, sicherlich uns auch auf das zurückbesonnen, was uns immer hilft in Krisen oder was uns privat hilft bei Kummer oder Schmerz. Und dann im Verlauf des Jahres, glaube ich, als man sich vielleicht an die Umgewöhnung irgendwie auch gewöhnt hat, sind dann andere Praktiken dazugekommen.
Ja, natürlich, Musik gehört dazu, das Kochen gehört dazu, weil die Restaurants dicht sind. Aber eigentlich möchte ich ja mit Ihnen über Politik reden, über Kulturpolitik zum Beispiel. Was sagt denn der Umgang der Politik mit der Kultur aus in diesem Corona-Jahr über die Bedeutung der Kultur?
Ja, also das war schon und ist schon auch bitter, muss ich sagen. Ich hatte am Anfang das Gefühl, dass die Kultur komplett vergessen worden ist. Sie ist einfach als nicht systemrelevant erklärt worden. Ich war auch ziemlich erstaunt, muss ich sagen, wie wenig darum gefochten wurde. Also man kann ja in Budgetverhandlungen im Kabinett oder im Krisenkabinett kann man ja auch verlieren. Kann passieren, wenn man ein bestimmtes Ressort hat. Aber ich möchte wenigstens, dass für die Belange der Kultur und der KünstlerInnen und eben gefochten wird. Und ich fand es schon sehr, ja, berührend und auch beeindruckend, wie viele von uns dann eben auch versucht haben, neue Formate zu entwickeln, kreative Formate zu entwickeln, wie viele rausgegangen sind nach draußen und versucht haben, ja, ihre Kunst, ihr Lebensglück, ja auch ihre Berufung, ihr Talent, ihre Gabe in irgendeiner Weise teilbar zu machen mit der Bevölkerung. Und das war schon auch bitter, wie lange es gedauert hat, bis es Unterstützung gab, ganz speziell natürlich für all die Solo-Selbstständigen, aber auch all die freien Orchester, die freien MusikerInnen. Also ich fürchte, wir werden erst noch später sehen, wie viel von unserer Kulturlandschaft hier auch nachhaltig zerstört worden ist.
Wenn Sie sich mal versuchen, hineinzuversetzen in die Entscheider und Entscheiderinnen, die Politiker und Politikerinnen eben, die das Ganze ja beschließen mussten, hätten Sie anders entschieden oder war das schon eine Notwendigkeit? Auch die Orte, wo sich viele Menschen treffen, und das ist nun mal die Kultur, dich zu machen und dich zu lassen?
Naja, ich glaube, es sind ja zwei verschiedene Fragen. Das eine ist ja, ob einem die Beschränkungen einleuchten, ob einem die Restriktionen, die Maßnahmen einleuchten, die dann auch Konzerte und Theaterseele und Kinoseele betroffen haben. Und das andere ist ja die Frage, inwieweit man diejenigen unterstützt, die von solchen Schließungen dann eben betroffen sind, also einfach den Lebensunterhalt entzogen bekommen haben. Und mein Eindruck war, dass es ja weniger eigentlich um die Frage ging, ob die einzelnen Kultureinrichtungen überzeugende Hygienekonzepte hätten, das hatten sie ja, das haben sie ja vorgelegt, als um die Frage, ob auf dem Weg dorthin eben zu viele Kontakte und zu viele Begegnungen entstehen. Also von daher, ich konnte schon verstehen, dass die Kultur auch getroffen wird, wie andere Lebensbereiche auch. Ich glaube, es gibt immer ein bisschen Unmut darüber, wenn man das Gefühl hat, es leuchtet einem nicht ein, warum die einen zu und die anderen offen sind, aber grundsätzlich habe ich dafür großes Verständnis gehabt. Ich glaube nur, es hätte mehr Unterstützung gebraucht für eben ja, die KünstlerInnen.
Und natürlich fehlt die Kultur als Fenster in die Welt, auch als politische Bühne. Haben Sie sich gewundert, wie schnell etwa die Not der Flüchtlinge vergessen war, als die Pandemie ausbrach?
Naja, das ist natürlich leider immer so. Also, dass in dem Maße, in dem eine Krise so tiefgreifend ist, so viele Lebensbereiche betrifft, dass es ein leichtes ist, daraufhin Leid zu hierarchisieren und zu priorisieren. Und ich glaube, wir haben das auch im Verlauf der Pandemie erlebt, dass schon am Anfang ja der Gedanke der Solidarität eigentlich überwog, dass auch von eben verletzbaren, verwundbaren, schwächeren, älteren Gruppen gesprochen wurde, sehr berührend, wie ich fand, und dass das sukzessive abgenommen hat. Und im Moment habe ich das Gefühl, jeder betrachtet eigentlich nur noch seine eigene oder ihre eigene Lebenssituation, die eigene Berufsgruppe, den eigenen Ort und die eigene Gegend. Und da sind die Geflüchteten ganz weit, leider ganz weit nach hinten gerückt. Ich fand es.
Also es wird ja auch an anderer Stelle wieder nach unten getreten. Denken Sie mal an diesen Bildbericht, wo Bild behauptet hat, 50-90% aller Schwerstkranken auf den Covid-Stationen hätten einen Migrationshintergrund. Und dann sagt RKI-Chef Wieler auch noch, ja, das wäre ein Tabuthema nach dem Motto, da dürfe man nicht drüber reden. Ärgert Sie sowas?
Ja, also mich ärgert also Verschiedenes daran. Das eine ist, dass man ja schon auch mal sagen muss, dass in den Pflegebereichen, in den Pflegeberufen auch ausgesprochen viele mit Migrationshintergrund arbeiten. Also ich weiß nicht, wer zuletzt mal in einer Klinik gewesen ist und dort behandelt wurde. Da ist also mindestens bei meinen letzten Krankenhausaufenthalten gab es ein hinreißendes, beeindruckendes, berührendes, engagiertes Personal, das also zu weiten Teilen in meiner Erfahrung jetzt eben auch migrantisch war. Insofern sollte man das auch erstmal erwähnen. Und mit Verlaub, also mir tut jede und jeder leid, die ins Krankenhaus müssen mit einer Covid-19-Erkrankung. Und ich gehe davon aus, dass wir uns selbstverständlich um alle gleichermaßen kümmern, ganz egal, wie sie heißen, ganz egal, wie sie aussehen und ganz egal, woran sie glauben.
Ich habe Ihr Buch gelesen, aber dann doch als eher leichtes Tagebuch, in weiten Strecken zumindest. Und Sie sehnen sich in vielen Kapiteln natürlich nach einer anderen Zeit zurück, nach einer Zeit ohne Covid zum Beispiel. Sehnen Sie sich nach den Staumeldungen im Deutschlandfunk? Sie sehnen sich nach einer Massenorgie, auch das war zu lesen, und sogar nach einer Thermomix-Schulung. Frau Ehmke, letzte Frage, macht der Lockdown auch ein bisschen Gacker?
Ja, absolut. Also ich meine, zum einen macht da, glaube ich, hoffentlich etwas selbstironisch, weil man natürlich zwischendurch auch über sich selber lachen können muss in dieser Zeit.
Und was ich schön finde, Sie bleiben heute noch eine ganze Weile bei uns zu Gast. Ab 9 Uhr nämlich ist Caroline Ehmke in unserer Sendung im Gespräch zu hören. Das hier war quasi nur die Ouvertüre. Ihr neues Buch heißt Journal, Tagebuch in Zeiten der Pandemie. Es erscheint heute. Frau Ehmke, danke für das Gespräch und bis nachher.
Ganz, ganz herzlichen Dank Ihnen auch.